Diese Folge wird unterstützt von Florian Wellmann Immobilien, Ihr kompetenter Partner in Bremen, Hamburg, Oldenburg und Hannover für Wohn-, Gewerbe- und Anlageimmobilien. Florian Wellmann. Immobilienverkauf einfach gemacht.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für ein Interview. Vielleicht möchtest du dich einmal kurz vorstellen.
Ja, sehr gerne. Ich fühle mich ja so ein bisschen geehrt, dass du mich hier eingeladen hast, dass ich da auch mitmachen kann. Dein Podcast wächst ja durchaus. Und wenn ich mir so die Teilnehmer bislang anschaue, dann bin ich ja wirklich, fühle ich mich tatsächlich geehrt, dass du dann auch an mich gedacht hast. Also ich bin 40 Jahre alt. Ich erzähle einfach mal so ein bisschen die Geschichte von Geburt bis jetzt sozusagen. Also ich bin 40 Jahre alt, bin Amerikaner. Ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen. Habe dort ganz normal, bin zur Schule gegangen, habe mein Abi gemacht. 1999 habe ich mein Abitur gemacht. Habe dann eben auch überlegt, was mache ich dann im Anschluss. Für mich war relativ klar, dass ich studieren will, aber habe dann die Entscheidung getroffen, dann doch eine Ausbildung voranzuschließen. Da waren wir jetzt 21 Jahre zurück und da gab es noch solide Ausbildung, die man machen konnte bei sogenannten Banken. Und da habe ich dann auch angefangen, bei der Dresdner Bank meine Berufsausbildung zu machen, weil ich dann dachte, wenn ich das habe, dann ist das schon mal eine ganz solide Kenntnis. Da war ich schon mal ein bisschen im Markt, habe mit Menschen gesprochen, habe vielleicht das eine oder andere gelernt, was man nicht so in der Schule gelernt hat. Und um dann anschließend vielleicht tatsächlich dann auch zu studieren. Und dann ist es dann, wie so oft im Leben, kommt es dann ja anders als geplant. Ich habe dann die Ausbildung zu Ende gemacht, habe sehr, sehr viel gelernt. Ich glaube, ich habe mich da auch einigermaßen vernünftig angestellt, weil ich ein paar Angebote bekommen habe von der Dresdner Bank, eben auch dort zu bleiben, wofür mich dann auch entschieden habe, direkt nach der Ausbildung dann in der Hauptstelle am Jungfernstieg einen Finanzberatungsplatz dann zu übernehmen. Das fand ich super, habe ich dann auch gerne gemacht. Habe aber dann auch direkt berufsbegleitend das Studium dann angefangen, also zuerst ein Betriebs-, in den Bankfachwirt und anschließend danach dann Betriebswirt. Das war eine relativ anstrengende Zeit, insgesamt so 5 Jahre komplett neben dem Job, entweder Wochenende oder während der Woche 2, 3 Abende. Aber ich habe das dann durchgezogen, habe auch während der Zeit eben auch, glaube ich, eine ganz gute Karriere in der Bank gemacht, habe da ganz viel gelernt im Privatkundengeschäft, im Vertrieb, wie man diese Sachen verkauft und auch Management-Themen. Ich bin dann auch einigermaßen zügig in Führungspositionen geraten und habe da viel miterlebt, was so gerade so die Herausforderungen im Bankengeschäft betroffen haben. Ich habe ja 2000 habe ich angefangen, da war die Aktienwelt auch noch total heil und gut und alle haben dann in Dotcom-Unternehmen investiert, habe das dann auch hautnah dann miterlebt, als dann diese Blase geplatzt ist. Damals waren auch die Banken schon in der Situation, dass sie sich irgendwie konsolidieren mussten und das war dann auch der Moment, kurz nachdem ich da angefangen habe bei der Dresdner Bank, dass es da Gespräche gab mit der Fusion mit der Deutschen Bank, das hat sich allerdings zerschlagen. Wurde die von der Allianz übernommen und habe da quasi immer Change miterlebt in Konzernen, was das bedeutet, wenn Eigentümerwechsel da ist und man neue Strategien dann verfolgt und so weiter. Ja, und seit 2010 bin ich dem Ruf gefolgt, eine Aufgabe in Bremen zu übernehmen, nachdem es da wieder eine Fusion dann gegeben hat zwischen der Dresdner Bank und der Commerzbank. Und ich hatte hier in Bremen die Möglichkeit, die ehemalige Bremer Bank-Hauptfiliale zu leiten am Domshof, was ich auch sehr gerne gemacht habe. Da ging es darum, mehrere Teams dann zusammenzuführen und quasi in die neue Welt dann zu überführen. Das habe ich dann auch dankend angenommen. Das war dann für mich eben auch nochmal eine weitere Veränderung, weil ich dann komplett auch nach Bremen gezogen bin und habe dort quasi für die Commerzbank diesen Standort dann weiterentwickelt. Bin zwischenzeitlich dann auch ins Firmenkundengeschäft gewechselt bei der Commerzbank. und war dann mittlerweile irgendwie 17 Jahre im Bankgeschäft, wo ich mich dann auch irgendwann mal so die Frage gestellt habe, ne, möchte ich das die nächsten 30 Jahre weiterhin machen oder gibt es vielleicht noch was anderes, was mich reizen würde? Und ne, die Frage konnte ich relativ schnell beantworten. Das lag aber vielleicht auch daran, dass ich ne, in den letzten Jahren relativ viel mit Unternehmern zu tun gehabt habe im Firmenkundengeschäft und habe dann eben auch festgestellt, da gibt es auch andere Menschen, ne, vielleicht auch mit einem anderen Mindset oder mit einer anderen Arbeitsphilosophie dahinter, etwas selber aufzubauen und etwas selber zu erschaffen. Und parallel dazu hatte ich auch relativ viel auch mit Gründern zu tun, ne, in diesem Gründungsökosystem, das eine oder andere dann auch aktiv dann vorangetrieben. Und das hat mich irgendwie nicht losgelassen, dass ich dann vor ungefähr 5 Jahren den Entschluss gefasst habe, zu sagen, okay, vielen Dank, ich habe sehr viel mitnehmen können, aber der Ruf ist dann doch so stark, dass ich dann den Sprung gewagt habe, ein eigenes Unternehmen zu gründen, ja, was am Ende eine Unternehmensberatung ist, die mit Unternehmern zusammenarbeitet, ob es Gründer sind oder eben auch mittelständische Unternehmen, um denen quasi bei ihren Schwierigkeiten und Herausforderungen dann unter die Arme zu greifen.
Also es war nicht immer dein Plan, irgendwann dich selbstständig zu machen.
Nee, es war nicht immer mein Plan, wobei das aber auch rückwirkend gesehen gar nicht so ein Schnellschuss gewesen ist oder irgendwie aus einer Not heraus, sondern das war schon so ein Prozess, rückwirkend. Das hat bestimmt so 5, 6 Jahre gedauert, wo ich merkte, da keimt irgendwas in mir und ich irgendwie den Wunsch und auch den Drang hatte, mich irgendwo auch zu verändern, aber bis ich dann tatsächlich die Fakten geschaffen habe, ist da durchaus noch so ein paar Jahre dann vorangezogen, wo ich mich dann auch inhaltlich darauf vorbereitet habe und bis dann der Moment sich richtig angefühlt habe, um dann eben auch den Schritt dann wirklich dann zu gehen.
Was hat dir da die Sicherheit gegeben zu gründen?
Ich glaube, es war so eine Kombination aus einigen Komponenten. Die Gründung habe ich damals nicht alleine vollzogen. Es waren noch 3 weitere Partner mit an Bord. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt für mich gewesen, zu sagen, das ist ein guter Moment, eben auch jetzt nicht ganz alleine ins kalte Wasser zu springen, sondern eben auch Kompagnons an Bord zu haben und darauf aufbauend eben auch die Möglichkeit, einigermaßen klar zu wissen, was auch der Inhalt ist, was ich dann auch am Ende des Tages dann arbeiten würde. War dann auch so der Moment, wo das relativ klar für mich gewesen ist.
Muss man da irgendwelche Rücklagen gebildet haben, um irgendwie die Sicherheit zu haben? Also, weil es kann ja schon sein, dass man am Anfang erstmal auf dem Trockenen bleibt.
Also muss man theoretisch nicht, das habe ich aber natürlich trotzdem gemacht. Ne? Also in der Zeit, wo ich gemerkt habe, ne, vielleicht ist das eine Option, ne, ich glaube aber auch grundsätzlich bin ich ein relativ sparsamer Mensch. Der jetzt nicht unbedingt viel Wert drauf legt, nach außen hin ganz viel irgendwie zur Schau stellen zu müssen. Ne, das habe ich mir gar nicht so anerzogen, sondern bin ich irgendwie glücklicherweise wahrscheinlich so ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen, ne, diese Eigenschaft. Und deswegen ist das jetzt eben auch etwas, was mir gerade so am Anfang nicht schwer gefallen ist, auch das eine oder andere nochmal zurückzustecken und ne, vielleicht dann ne, auf das. Auf dies und jenes dann nochmal zu verzichten, was ich mir sonst irgendwie geleistet hätte, aber das war dann schon so ein Opfer, was notwendig war.
Gegründet habt ihr dann ja ProAct Solutions. Du hast eben das schon kurz anklingen lassen, aber was macht ihr genau?
Wir sind eine Unternehmensberatung und haben im Endeffekt 2 wesentliche Zielgruppen. Das eine sind Gründer, also Menschen, die sich entweder mit dem Gedanken beschäftigen, eben auch etwas Eigenes zu gründen oder eben auch dabei sind, so die ersten Schritte dann auch zu tun oder eben auch ganz frisch, ne, die ersten Schritte getan zu haben. Da geht es häufig darum, entweder ein Geschäftsmodell zu unterstützen und auch so ein bisschen als Sparringspartner zu dienen, ne, wie eine richtige Schrittfolge sein könnte, worauf man achten soll, ne, solche Fragen zu klären. Macht es Sinn, ob man auch ein bisschen Geld irgendwie schon, ne, gebunkert haben sollte oder auch nicht? Oder eben auch den vertrieblichen Fokus richtig zu setzen. Ne, das sind so die Themen, wo ich eben auch jetzt mittlerweile eben auch aus eigener Erfahrung sprechen kann, ne, weil man kann sich vieles theoretisch auch aneignen und viele Bücher lesen und auf Veranstaltungen gehen. Am Ende des Tages ist aber das, was man dann auch selber irgendwie erlebt oder auch durchlebt, glaube ich, eine ganz wichtige Erfahrung, die man dann hat oder eben auch dann noch nicht hat, um da auch wissen zu können, wie sich das dann auch tatsächlich in bestimmten Phasen auch anfühlt. Und ich glaube, es hilft mir dann eben auch relativ authentisch zu sein, wenn ich dann darüber spreche, wie das jetzt bei mir gewesen ist und ne, worauf sich vielleicht der eine oder andere so ein bisschen drauf einstellen kann oder sollte, um vielleicht nicht alle Fehler selber machen zu müssen oder eben auch bestimmte Abkürzungen nehmen zu können, wenn es welche gibt.
Wie ist da euer Geschäftsmodell? Arbeitet ihr auf Provisionsbasis oder gibt es einen Festbetrag, den eure Kunden zahlen müssen oder wie läuft das?
Also im Regelfall arbeiten wir auf quasi Stundensatz- oder Tagessatzbasis, weil jedes Projekt durchaus unterschiedlich ausgerichtet ist, vom Umfang her, von der Intensität her. Und das Fairste, in Anführungsstrichen, erscheint mir zu sein, dass man dann quasi die Zeit vergütet, in der man dann für den Kunden dann tätig ist. Im Gründungsbereich kommt es auch sehr häufig vor, dass wir eben auch die Möglichkeiten hier im Lande Bremen dann nutzen können, so Fördermöglichkeiten, die es hier gibt vom Starthaus, was ne, den Gründern eben auch dadurch, dass sie ja häufig jetzt nicht unheimlich viele monetäre Ressourcen dann zur Verfügung haben, wo es dann eben auch noch Fördermöglichkeiten gibt, dass sie Teile der Beratungsbeträge dann auch nochmal zurückerstattet bekommen. Damit arbeite ich relativ häufig und das funktioniert auch ganz gut.
Du hast eben gesagt, dass du mit mehreren Geschäftspartnern gegründet hast. Wenn man eure Website besucht, ist bei Über uns bist nur noch du aufgeführt. Was hat sich da entwickelt in den letzten Jahren?
Ja, es hat sich, also von Anfang an war es so, dass wir operativ zu zweit unterwegs waren und zwei weitere waren quasi Gesellschafter, die im Hintergrund Netzwerk und Kapital und Unterstützung in die Firma reingegeben haben. Und jetzt über die letzten Jahre ist quasi erst der eine Mitgesellschafter und Geschäftsführer ausgeschieden und ein anderer Gesellschafter ist jetzt eben auch, hat sich auch nochmal zurückgezogen. Weil eben auch dort in der Geschäftsentwicklung sich das eine oder andere inhaltlich verändert hat, ne, wo man dann also gemeinsam entschieden hat, es macht für alle Beteiligten Sinn, wenn man dann eben auch da einen klaren Cut dann zieht und dann getrennte Wege sozusagen auf gesellschaftlicher Ebene dann geht.
Und du hast die Anteile dann übernommen oder wie lief das?
Hier ist es tatsächlich so gewesen, dass die Anteile von der GmbH selber übernommen wurden und das ist auch ein Modell, was funktioniert. Also insofern musste ich jetzt nicht selber irgendwie nochmal in meine Tasche greifen, sondern das konnte aus den Gesellschaftsmitteln bedient werden.
Eure Kunden sind ja Startups oder Ideengründer, potenzielle Gründer, Unternehmer und Investoren. Was ist eure größte Zielgruppe da oder wie ist die Verteilung?
Ja, also ganz klar die mittelständischen Unternehmer. Also die Startup-Themen, das ist etwas, was mir persönlich total viel Spaß bringt und ich das auch nach wie vor sehr interessant finde. Geschäftsmodellmäßig ist aber ganz klar der Fokus im mittelständischen Bereich zu finden, weil dort der Bedarf häufig dann doch ein bisschen komplexer ist, beziehungsweise aber auch, ne, um das dann auch offen anzusprechen, natürlich auch die Zahlungsmöglichkeit eine andere ist als jemand, der mit einer Gründungsidee die ersten Schritte dann machen will. Und das ist quasi der ganz klare Fokus, dass so die Unterstützung von den mittelständischen Unternehmen im Vordergrund steht. Das, was in letzter Zeit sehr, sehr stark nachgefragt wurde und ne, da schließt sich der Kreis zu meiner Vergangenheit dann auch so ein bisschen, ist die Unterstützung bei der Bankenkommunikation. Ne, jetzt haben wir das ja alle erlebt, dass bestimmte Ereignisse jetzt hier ganz deutlich natürlich auch Corona dazu führen, dass manche Unternehmen jetzt nochmal eine zusätzliche Herausforderung haben, was ihre Finanzen, also quasi die Finanzen betrifft. Und es kommt nicht selten vor, das habe ich auch als ich aktiv in der Bank noch gearbeitet habe, quasi auf der anderen Seite des Schreibtisches festgestellt, dass es ganz häufig vorkommt, dass ein Unternehmer in seiner Branche total gut unterwegs ist, aber nicht immer klar ist, was dann wiederum so eine Bank von ihm will, ne, weil das nicht sein Kerngeschäft ist, auch nicht unbedingt seine Kernkompetenz sein muss. Und dadurch, dass im Moment die Gesprächsnotwendigkeit immer mehr und mehr zunimmt, aufgrund von Geschäftsentwicklung, ist das etwas, was sich aktuell stark herauskristallisiert, dass das scheinbar ein großer Nutzen ist, jemanden zu haben, der versteht, was eine Bank eigentlich wirklich von ihm möchte, auch ein bisschen versteht, wie so eine Bank tickt und auf der anderen Seite aber auch das Verständnis hat, wie interpretiere ich die Unterlagen, die ich von meinem Steuerberater bekomme, ob es irgendwelche betriebswirtschaftlichen Auswirkungen, also BWAs oder Summen- und Saldenlisten und ähnliches, Jahresabschlüsse, ist, um das dann einfach so ein bisschen wie so eine Art Dolmetscher dann zu übersetzen.
Freuen die Banken sich denn, wenn die Leute wissen, was auf sie zukommt, oder sind die Banken da eher anders aufgestellt?
Also es ist mal so, mal so. Aber spätestens dann, wenn es dann wirklich darum geht, jetzt ernsthaft ins Gespräch mit einer Bank zu gehen, ist die Notwendigkeit schon gegeben, dass man quasi beide Seiten auch gut bedienen muss. Also für die Bank ist es unheimlich wichtig, dass die Kunden auch stabilisiert werden. Und also es ist jetzt nicht das Ansinnen der Bank, jetzt auf Kunden zu verzichten oder dass quasi irgendwelche Kunden kaputt gehen oder irgendwie es dann irgendwie nicht schaffen, obwohl sie es vielleicht hätten schaffen können. Und auf der anderen Seite ist das dann eben auch etwas, wo die Banken dann es gut finden, Unterlagen zu bekommen, die so aufbereitet sind, dass sie sagen können, da steckt eine gute Qualität da drin. Damit können die eben auch viel besser etwas anfangen. Und nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass wenn die Unterlagen entsprechend gut aufbereitet sind, da freut sich der Banker grundsätzlich ja auch, weil es ja auch für ihn bedeutet, dass er selber weniger aufbereiten muss, weil ihm das ja schon serviert wird in einer Qualität, mit der er eben auch was anfangen kann. Dadurch, dass ja eben auch im Bankbereich jetzt ganz viele neue Themen immer wieder dazukommen, so regulatorische Themen, sind das etwas, wo auch der Banker sich nicht um Langeweile irgendwie klagen kann, sondern froh ist, wenn er eben auch bestimmte Arbeiten oder bestimmte Themen dann auch zugearbeitet bekommt.
Aber theoretisch kann jeder zu euch kommen, also vom kleinen Modegeschäft im Stadtteil, das sich aufbauen möchte, bis, weiß nicht, Mercedes ist der größte private Arbeitgeber hier in Bremen. Betreut ihr alle Kunden, oder?
Also theoretisch ja. Wenn ich so meinen Wunschkunden irgendwie skizzieren würde, ist das allerdings gerne ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen, wo man dann auch eher mit Unternehmern zu tun hat, als hauptsächlich mit vielleicht angestellten Managern oder ähnliches. Ne? Was nicht heißt, dass wir das jetzt nicht machen würden, aber das wäre so der Wunschkunde sozusagen, wenn man den so skizzieren will.
Wie wichtig sind denn Referenzen in deiner Branche?
Ich glaube, wichtig, weil also so richtig, also man muss sich ja immer fragen, wie differenziert man sich? Ne? Also Unternehmensberater ist ja kein geschützter Begriff oder irgendwie eine Qualifikation, die man irgendwo erwirbt, sondern das kann ja sich ja jeder so nennen, und am Ende des Tages lebt das Geschäft schon stark davon, auch über Empfehlungen oder über Referenzen, die man hat und die man dann eben auch weitertragen kann. Und das ist aber auch tatsächlich etwas, was ich bestätigen kann, was auch tatsächlich passiert. Wenn jemand zufrieden ist oder wenn ich intensiv mit jemandem zusammenarbeite, dann dauert es nicht lange, dass es dann irgendwie Folgekontakte gibt oder irgendwie jemanden aus dem Netzwerk auch irgendwie eine Unterstützung braucht, wo dann die Wege einfach dann relativ kurz sind. Und da dreht sich auch wieder da schließt sich dann auch wieder der Kreis zum Wunschkunden, weil gerade so inhabergeführte Unternehmen, Unternehmer, die haben eben auch viel mit Gleichgesinnten natürlich zu tun. Und das ist quasi etwas, wo ich glücklicherweise feststellen konnte, dass das immer wieder mal vorgekommen ist, dass der eine den anderen dann wieder herangeschleppt hat, ne, empfohlen hat, und das funktioniert dann eben auch ganz gut.
Also Netzwerk ist sehr wichtig, und bei den Referenzen, die ihr zum Beispiel auf der Website habt, fragt ihr die Kunden dann einfach, ob die kurz was aufschreiben können, sagen können, wie es ihnen gefallen hat, oder
ja,
wie
klar.
läuft das ab?
Klar, also das Könnte ich sicherlich auch noch stärker machen, ne? Aber das sind dann auch so Themen, die vielleicht im Moment, vielleicht auch aufgrund der Auftragslage so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden, so also ein paar aktuellere Referenzen nochmal aufzunehmen. Aber na klar, also das sind ja Zitate von Kunden und das ist etwas, was der Kunde dann ja auch zustimmen muss.
Findest du denn, dass Unternehmensberater ein gesellschaftlich positiv aufgenommener Begriff ist?
Ich glaube, teils. Gefühlt würde ich sagen, ne, ohne jetzt irgendjemand nahe treten zu wollen, dass es vielleicht noch positiver ist als im Moment der Banker. Aber auf der anderen Seite ist es, also bei bestimmten Kunden, ob es jetzt Unternehmer sind, hängt es, glaube ich, immer davon ab, welche Erfahrungen die bislang gemacht haben mit Unternehmensberatern. Ja, und also ich vergleiche mich jetzt nicht mit den Unternehmensberatern von den ganz großen Agenturen, ne, ob es jetzt irgendwie McKinsey ist oder und Co. Weil, ne, also ich will da jetzt irgendwie nichts anmaßen, was da unterstellt wird, aber das, was ich häufig höre, da sind dann irgendwie so Themen, dass das eben auch Unternehmensberater sind, die dann vielleicht jüngst aus dem Studium dann kommen und quasi ihr Handwerk gelernt haben, reingehen, ne, ganz viele Folien aufmalen, dann wieder rausgehen und da horrende Rechnungen dafür verlangen, ne, was aber auch teilweise auch trotzdem einen Nutzen hat. Aber das ist das, was bei so mittelständischen Unternehmen, vielleicht auch kleineren mittelständischen Unternehmen, ja quasi auch gar nicht leistbar ist und vielleicht auch gar nicht notwendig ist.
Also habt ihr verschiedene Zielgruppen?
Ja, also im Wesentlichen zwei Zielgruppen. Das eine sind ne, die Gründer und das zweite sind die mittelständischen Unternehmen.
Und auch verschiedene Zielgruppen im Vergleich zu den großen Unternehmensberatungen mit Hunderten oder Tausenden Mitarbeitern. Also ihr beratet zum Beispiel eher die kleinen und die großen.
Genau.
Okay.
So. Deswegen ist das eben auch so, du hattest jetzt hier Mercedes angesprochen, also die sind ja auch durchaus faktisch in der Lage, eben auch mehr Kapital dafür aufzubringen, eben auch renommierte und ne, weltweit bekannte Unternehmen dann eben auch zu engagieren. Manchmal scheint es auch notwendig zu sein, gerade wenn es um bestimmte Prüfberichte geht, ne, dass man als Siegel sozusagen einen von Big Four Unternehmensberatung dann irgendwie auch drauf hat. Und das ist dann etwas, was man dann schon, wo ich mich da gar nicht mit im Wettbewerb dann sehen würde.
Kam das denn für dich irgendwie auch mal in Frage, vielleicht zu so einer großen Unternehmensberatung zu gehen?
Aktuell nein, weil ich glaube, ich gewöhne mich zunehmend an die gestalterische Freiheit, die ich irgendwo habe.
Glaubst du, du kannst dann irgendwann nochmal zurückgehen vielleicht und diese gestalterische Freiheit teilweise aufgeben?
Die Frage ist also, können oder wollen, ne? Also aktuell würde ich sagen, nein. Na, also ich würde das gar nicht wollen, aber jetzt vom Skillset würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass ich durchaus in der Lage wäre, da eben auch einen großen Nutzen eben auch von so größeren Unternehmensberatungen so als Angestellter dann auch leisten zu können.
Ist dein Job denn politisch?
Und wie meinst du politisch?
Hat die Landespolitik, die Bundespolitik hat irgendwas einen Einfluss vielleicht darauf, wie wirtschaftsfreundlich zum Beispiel die Landespolitik ist hier, welche Fördermittel zur Verfügung gestellt werden?
Also was Fördermittel betrifft, auf jeden Fall. Da ist das in Bremen im Moment im Vergleich auch zu anderen Bundesländern sehr also komfortabel, was ich bewerten kann, gerade wenn es um diese ganz frühe Gründungsphase betrifft. Da ist das schon komfortabel. Ansonsten gibt es ja auch Bundesfördermittel auch für mittelständische oder ne, also KMU-Unternehmen, ne, ob es jetzt von der BAFA, also von der Bundesanstalt für ne, Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle und so herausgegeben wird. Ne, da ist es dann Bundesland unabhängig, aber ansonsten ist, glaube ich, der politische Einfluss jetzt, was das direkte Unternehmensberatungsgeschäft ist, jetzt nicht ganz so stark verworren. Ne, solange die Wirtschaft noch quasi Wirtschaft sein darf, dann ist das, glaube ich, alles relativ unpolitisch.
Unternehmensberater geraten ja auch oft in die Kritik in Zusammenhang mit politischen Ereignissen oder als politische Berater. Könntest du dir vorstellen, irgendwie eine politische Organisation zu beraten?
Es kommt auf die Aufgabenstellung an. Politik ist ein Tätigkeitsbereich, den ich persönlich für mich irgendwie nicht so spannend oder also es passt irgendwie nicht auf meine Person. Ich habe ja quasi auch im Arbeiten in einem Konzern, da hat man natürlich konzernmäßig auch so innerpolitische Themen, das ist eben auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass man dort durchaus auch Vorgehensweisen oder Skills braucht, ne, die ein Politiker braucht. Aber ich glaube, so in der richtigen Politik ist das etwas, wo ich glaube, ich mich langfristig überhaupt nicht wohlfühlen würde, quasi meine Tätigkeit da irgendwie aufzubringen. Das ist mir dann zu politisch.
Nochmal zu den Gründern zurück. Ihr beratet ja auch Gründerteams oder Gründer beim Pitch oder bei der Vorbereitung darauf. Hast du so ein paar Tipps, wie man den perfekten Pitch hinbekommt?
Also es gibt nicht den perfekten Pitch. Wichtig ist immer zu wissen, wer ist der Empfänger. Ne? Also Pitch ist ja im Endeffekt so ein neudeutsches Wort, ist im Endeffekt eine Präsentation, die man abhält. Da ist es immer wichtig zu wissen, wer ist überhaupt der Empfänger dieser Präsentation oder dieses Pitches und welches Ziel habe ich mit dem Pitch. Also welche Botschaften will ich übertragen. Und das sind also teilweise wie Tag und Nacht, je nachdem, was ne, da die Antworten auf diese Fragen sind. Und deswegen kann ich das so pauschal gar nicht so beantworten. Aber dann, wenn klar ist, ne, wer ist wirklich die Zielgruppe, was ist die Intention von dieser Präsentation, dann glaube ich schon, dass ich guten Einblick habe, worauf man da achten sollte und was für Messages dort und auch was für eine Struktur dort eben auch hergestellt werden sollte.
Also wenn man drei Investoren besucht, am besten jedes Mal eine individuelle Präsentation anfertigen und nicht eine.
Zumindest eine Seite oder ein Teil, der wirklich individuell zugeschnitten ist auf diesen einen Investor.
Für Unternehmen bietet ihr ja auch Talentvermittlung an auf eurer Website. Habt ihr einen Netzwerkpool irgendwie, wo ihr Leute habt, die qualifiziert sind, oder agiert ihr dann eher als Headhunter?
Nee, also das ist ein Teil so aus dem Bauchladen. Ne? Also als Startup hat man ja immer die Herausforderung, für eine gewisse Zeit, gerade am Anfang, sein eigenes Geschäftsmodell so selber herauszufinden. Und dadurch, dass einer unserer Gesellschafter eben auch aus dem unitären Umfeld da ist, ne, lag es nahe zu denken, Mensch, wir haben hier einen klaren Kontakt oder eben auch eine Möglichkeit, Zugang zu haben zu einer Universität und die Menschen, die dort unterwegs sind, ne, was ja eben auch häufig Talente sind. Daraus hat sich jetzt kein tragfähiges Geschäftsmodell oder ne, steht zwar auf der Website, aber wenn man ehrlich ist, dann ist das jetzt hier kein tragfähiges Geschäftsmodell, wo man jetzt sagen kann, wir ne, generieren so und so viele Erträge immer dadurch, dass wir fortlaufend Menschen vermitteln. Ne? Also wir sind dann keine Personalvermittlungsagentur oder so.
Okay. Und bei den Studenten wären das dann eher Leute, die neben dem Studium mitarbeiten würden oder Leute, die nach dem Studium dann einsteigen, oder wen hattet ihr da so im Auge?
Also sowohl als auch tatsächlich. Na, weil ich glaube, gerade wenn es Studenten gibt, die jetzt gerade dabei sind, jetzt ihren Bachelor zu machen oder ihren Master zu machen, ist es gar nicht so unerheblich zu überlegen, wenn ich jetzt nebenbei arbeiten muss, wo mache ich das? Na, und es ist auch jetzt nicht ungewöhnlich, dass viele Studenten gar nicht wissen, was mache ich denn eigentlich überhaupt, wenn ich fertig bin mit meinem Studium, aber gewisse Teile sind vielleicht aber auch auszuschließen, was sie eben definitiv ja nicht machen wollen. Und das, was ich immer nur empfehlen kann, ist, wenn man neben dem Studium arbeiten will oder auch muss und man die Wahl hat, sollte man sich vielleicht eine Tätigkeit aussuchen, um da Erfahrung zu sammeln. Entweder, ob meine Annahme stimmt, dass ich das gerne machen will oder herauszufinden, ob etwas ist, was mir doch überhaupt nicht liegt. Ne? Und ich glaube, gerade so als Student hat man ganz viele Möglichkeiten, ganz viel auszuprobieren und auch hier und da mal sich blutige Nasen zu holen oder auf dem, ne, oft hinzufallen, um dann wieder aufzustehen, was auch dann überhaupt nicht schlimm ist.
Also statt als Pizzalieferant eher sich einen Job in der zukünftigen Branche suchen, wenn man die Möglichkeit dazu hat.
Oder Teilaspekte aus einer Tätigkeit. Ne? Also ich glaube, das, was immer hilfreich und wichtig ist, ist der, also im klassischen Sinne so der Vertrieb oder der Kontakt mit Menschen, eine Kommunikation mit Menschen. Und das kann man auch als Pizzalieferant sicherlich machen, wenn man jetzt nicht nur stumm die Pizza abliefert, aber wenn man herausfinden will, ist das ein Thema, was mir liegen könnte oder was mir Spaß auch bringen könnte, dann muss man dann einfach ins Wasser springen und herausfinden, ob man da irgendwelche Schwimmzüge machen kann oder dann doch gleich untergeht und dann feststellt, okay, dann habe ich jetzt was über mich gelernt und das ist es oder das ist es eben nicht.
Habt ihr denn auch öfter der Fall, dass ihr zum Beispiel einen Unternehmenskauf oder einen Unternehmensverkauf betreut?
Hin und wieder ja. Jetzt, also das ist auch ein Geschäftsfeld, was ich unheimlich gerne mache. Also sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite.
Wer ist da denn eher euer Kunde? Die Leute, die es verkaufen oder die es kaufen?
Es ist eher jemand, der verkauft. Beziehungsweise eigentlich kann man das gar nicht so sagen. Das hält sich wahrscheinlich sogar die Waage. Das, was natürlich schwierig funktioniert, ist, wenn man, ne, man muss sich dann entscheiden, auf welcher Seite man dann steht. Also von der Anzahl her hält sich das wahrscheinlich tatsächlich die Waage, was jetzt Verkäufe oder Käufe betrifft. Und ein weiterer Ansatz unserer Unternehmensberatung am Anfang war auch durchaus selber auf die Suche zu gehen nach Unternehmen, um dort eben auch als Pro-Act dann eben auch zu investieren. Das hat sich allerdings jetzt bislang noch nicht so richtig ergeben, dass man dann tatsächlich zum Zuge gekommen ist, aber grundsätzlich ist das immer noch so eine Ausrichtung, was für mich persönlich auch total spannend ist.
Gehst du denn heute auch noch auf Leute zu und bietest Pro-Act an oder kommen die Leute nur noch zu dir?
Nee, also noch bin ich nicht in der Situation, in der glücklichen Situation, dass ich nur noch mich zurücklehnen muss. Also insofern nach außen zu gehen, das ist immer noch erforderlich. Es kommt aber auch durchaus glücklicherweise auch mal vor, dass es auch ernst gemeinte Anfragen gibt, die dann an mich dann direkt gerichtet sind.
Okay. Und hast du irgendwie ein Marketingkonzept da, wie du an die Leute herantrittst, wie du dich möglichst bekannt machst hier? Oder läuft das irgendwie einfach so?
Ja, leider muss ich sagen, es ist irgendwie wurschtel ich mich da so durch. Ne? So ein Vertriebs- oder Marketingplan, ne, der dann stringent irgendwie durchgezogen wird, den gibt es ehrlicherweise aktuell nicht.
Und hast du auch manchmal den Fall, dass Investoren zum Beispiel auf dich zukommen und sagen, ich möchte in ein kleineres Unternehmen investieren, in ein Startup? Habt ihr da im Moment was oder geht das eher von den Startups aus?
Also es gab schon mal den einen oder anderen Fall, wo ein Investor eben auch bewusst mal was gesucht hat, aber viel zu selten als eigentlich gehofft.
Gibt es denn für Investoren dann auch Fördermittel?
Es gibt Fördermittel, gibt es, auch von der BAFA, wo man dann so einen Investzuschuss bekommen kann, wenn man in junge Unternehmen investiert, wo man dann eben auch bis zu 20% vom eingezahlten Kapital dann auch als nicht rückzahlbaren Zuschuss dann auch erhält.
Und ist das richtig? Also Investoren sind ja meistens Leute, die schon die finanzielle Freiheit haben, eben auch mal ein bisschen mehr ein kleines oder ein größeres Unternehmen zu stecken, dass die vom Staat dann auch noch Fördermittel bekommen?
Ich glaube, also ich halte es für richtig, das zu tun, wenn man sich das einfach mal im Ländervergleich anguckt, ist so die Investitionsquote von Risikokapital im Vergleich zu anderen Ländern sehr, sehr stark im Hintertreffen. Das mag unterschiedlichste Gründe geben, aber ich finde das schon gut und auch richtig, wenn dort Gelder auch subventioniert werden, um einfach eben auch noch einen zusätzlichen Anreiz zu geben, dass man dieses Thema dann nochmal aus privaten Mitteln befeuert.
Du bist ja auch Mitglied im erweiterten Vorstand der Business Angels Weser Ems Bremen. Was macht ihr als Organisation und oder als Verein und was ist speziell deine Aufgabe da?
Also der Verein hat das Ziel, die Business Angel Aktivitäten in der Region zu stärken. Das bedeutet, man bringt Business Angels, also Investoren, zusammen mit Startups, die sich sonst vielleicht irgendwo nicht begegnet wären, mit dem Ziel, dass sie zueinander finden und dass der Investor investiert und dass das Startup eine Möglichkeit bekommt, im besten Fall nicht nur Geld zu bekommen, sondern eben auch Netzwerk und Expertise und Know-how und Erfahrung von dem Business Angel. Da finden regelmäßig unregelmäßige Events statt, sogenannte Pitching-Events, wo dann ausgewählte Startups ihre Idee dann präsentieren, so analog Höhle der Löwen, und auf der anderen Seite als Gäste dann ausschließlich Investoren eingeladen sind, die auch ernst gemeint investieren würden, wenn etwas Passendes dabei ist. Und das ist so die Grundausrichtung.
Also wie stell ich mir das dann vor? Dann sitzen da 5, 6, 10 Investoren, weiß nicht, und nacheinander kommen die Startups und drei sagen, ich interessiere mich. Und dann wird vor Ort entschieden, mit wem es eher weitergeht, oder wie ist da der Prozess?
Also der Prozess ist tatsächlich klein gehalten, also so 10 bis 15 Investoren, das ist so im Schnitt die Teilnahme auf der Seite, und es gibt so 4 bis 6 Startups, die dann nach und nach präsentieren, die haben irgendwie 12 Minuten Zeit, sich dann zu präsentieren, also ihren dann perfekten Pitch dann auch zu machen, und im Anschluss der ganzen Pitches gibt es dann so ein Get-Together, wo die dann lose miteinander dann reden, und na, da wird man dann schon feststellen, wo eben auch die Anfrage dann auch konkreter ist oder nicht. Und also, dass da vor Ort irgendwie irgendwas unterschrieben wird oder Geld von A nach B wandert, das passiert natürlich nicht. Aber dann hat man sich da schon mal kennengelernt und es werden dann weiterführende Gespräche stattfinden, wo wir dann auch gar nicht mit dabei sind. Das machen die dann unter sich an aus, und im besten Fall trägt das dazu bei, dass einfach dieses Gründungsökosystem nochmal ein bisschen stabilisiert oder auch eine Komponente zugesprochen bekommt, wo eben genau solche Aktivitäten gefördert wird. Für den Standort, für jeden Standort ist es gut, neue Unternehmen entstehen zu lassen, wo dann Arbeitsplätze daraus entstehen, wo Steuergelder gezahlt werden und so weiter.
Und wählt ihr die Unternehmen vorher aus, die pitchen dürfen,
ja,
oder?
Ja, also da gibt es so Screening-Gespräche mit potenziellen Startups, die sich dann bewerben. Und weil auch da ist es wichtig, das ist ja das, was wir betreiben, ist ja wie so ein Plattformgeschäft. Wir haben zwei Seiten und wir müssen natürlich beide Seiten auch irgendwie zufriedenstellen. Auf der einen Seite ist es wichtig für die Startups, dass, wenn die dann auch zugelassen sind und dann vortragen dürfen, dass die auch wirklich eine reelle Chance haben, jemanden zu treffen, den die sonst nicht getroffen hätten, der investiert oder sie investiert. Und auf der anderen Seite wollen aber auch die Investoren jetzt nicht bei einer Veranstaltung dann teilnehmen, wo dann irgendwie nur also qualitativ, ich will mal sagen, Minderwertiges dann präsentiert wird. Also insofern muss da schon eine gewisse Qualität dann auch da sein. Und dazu dienen dann diese Screening-Gespräche, wo man dann die Spreu vom Weizen dann nochmal aussondiert und wo es auch im Vorwege noch ein bisschen Unterstützung für die Startups dann gibt, an ihren Präsentationen zu arbeiten, um das dann nochmal ein bisschen auszufeilen und runder zu machen.
Gibt es irgendein Unternehmen, das wir vielleicht alle kennen, was schon mal dabei war? Oder ist das eher im regionaleren gehalten?
Also es ist im regionaleren tatsächlich gehalten, und es ist auch, Diskretion ist da eben auch relativ hoch aufgehängt. Also wahrscheinlich auch gerade in unserem Breitengraden oder insbesondere in Bremen, das scheint etwas zu sein, was durchaus sehr wichtig ist, diskret unterwegs zu sein, und deswegen würde ich jetzt hier auch gar keine Beispiele dann nennen wollen, weil ich nicht weiß, ob die das wollen.
Mhm. Dann arbeitest du nebenbei ja auch noch als Dozent für Marketing und Vertrieb. Was machst du da genau und wie oft ist das? Wo ist das?
Also das muss ich auch nochmal anpassen. Das können wir vielleicht, also ich mache das nicht mehr. Ich habe das 2 Jahre lang gemacht, aber habe das jetzt quasi rund gestellt. Okay. Ja, also das war jetzt beim Fortbildungsinstitut hier in Bremen, was berufsbegleitend Menschen, ne, so wie ich das damals auch gemacht habe, ne, Bankfachwirt gemacht, ne, über so einen privaten Träger. Und das ist dann eben auch etwas, wo ich dann im Bereich Marketing dann auch die Themen dann als Dozent dann vorgetragen habe.
Okay. Beschäftigst du aktuell denn Mitarbeiter oder hast du mal welche beschäftigt? Hat sich das verändert in den letzten Jahren?
Ja, also immer wieder mal. Aktuell bin ich tatsächlich ganz alleine, aber ne, wir haben immer wieder mal irgendwelche studentischen Aushilfskräfte eingestellt. Eine Vollzeitmitarbeiterin hatten wir auch mal. Genau, und ne, insofern ist das mal so und mal so.
Ist das denn, also hast du gute Erfahrungen gemacht mit studentischen Aushilfen da? Oder wie verhält sich das da? Also, weil manche stehen dem ja eher kritisch gegenüber, andere nutzen das gerne.
Also grundsätzlich finde ich das immer total spannend, um festzustellen, dass man dann doch irgendwie zu einer anderen Generation schon gehört, ne? Selbst mit meinen 40 Jahren. Aber ich finde das irgendwie total spannend, weil das ja ganz viel verrät über das, was morgen in Unternehmen dann auch stattfindet. Weil es ja immer Menschen sind, die für irgendetwas oder die irgendwas dann umsetzen. Und ich finde es interessant zu sehen, wie sich so die Weltanschauung durchaus ändert. Und ich stelle aber auch fest, je nachdem, also mit wem man es dann irgendwie zu tun hat, dass es durchaus eine Entlastung sein kann, mit Studenten zusammenzuarbeiten oder mit Berufseinsteigern. Ist aber auch häufig voraussetzt, dass man auch viel investiert in die Ausbildung in der echten Wirtschaft.
Wie lange sind die dann bei euch?
Das ist von 2 Monaten bis hin zu 1,5 Jahren war, glaube ich, das längste.
Und hat sich durch Corona für euch irgendwas verändert?
Ja, also relativ viel. Also was jetzt das persönliche Geschäft betrifft, kann ich schon feststellen, dass das natürlich weniger geworden ist, dass man jetzt, jetzt genau überlegt, wann trifft man sich persönlich und wann greift man dann noch auf Videokonferenzen zurück. Ja, das ist der zweite Punkt, Videokonferenzen. Das ist etwas, was sich jetzt wirklich flächendeckend auch durchgesetzt hat und auch etabliert hat. Ja, das hat, finde ich, persönlich total gut. Ne, man sieht aber auch die Kehrseiten. Also zum einen da muss man eben zusehen, dass dieses Instrument dann nicht zu sehr oder zu inflationär genutzt wird. Was aber sehr positiv ist, ist, dass viele Meetings sehr viel effizienter geworden sind, also sehr viel straffer durchgezogen werden und ne, man hat einfach weniger Gelegenheit oder es fühlt sich irgendwie komisch an, dann noch irgendwie links und rechts noch ein bisschen Smalltalk irgendwie großartig zu betreiben, sondern da geht es dann häufig relativ schnell zur Sache. Ja, und ich glaube, je nachdem immer, in welchem Kreis man solche Meetings dann macht, werden auch Etikettregeln sich irgendwie nach und nach durchsetzen müssen, damit eben auch solche Meetings dann gut zustande oder abgehalten werden können.
Hat sich euer Kundenklientel denn ein Stück weit verändert jetzt seit Corona oder ist es einfach weniger geworden?
Weniger würde ich gar nicht sagen. Das Kundenklientel, also es gibt eine noch klarere Verschiebung Richtung Mittelstand. Also die Gründerszene, die ist zwar noch intakt, aber irgendwie sind so die Anfragen also anders geartet. Inhaltlich, das, was jetzt tatsächlich sehr, sehr stark im Fokus ist, ist so dieses Thema tatsächlich rund um die Finanzen und Geschäftsstabilisierung oder eben auch Bankenkommunikation. Das ist das, was im Moment inhaltlich der absolute Schwerpunkt dann auch ist.
Siehst du darin vielleicht auch eine Chance, das so ein bisschen dahin mehr zu verschieben?
Also auf jeden Fall. Also ne, fühlt sich im Moment sogar bestärkend sogar richtig an, weil das etwas ist, was ich ja inhaltlich ganz viele Jahre auch gemacht habe. nur auf der anderen Seite des Schreibtisches sozusagen. Und das ist etwas, wo ich dann immer wieder feststelle, dass das eine Kompetenz ist, ne, die ich vielleicht gar nicht stark genug hochgehoben habe am Anfang. Ja, aber das ist etwas, was sich im Moment jetzt durchaus bewährt.
Hast du denn irgendeine Vision für die Zukunft für ProAct oder lässt es auf dich zukommen?
Nee, also ich mag schon irgendwie eine Vision zu haben oder eben auch eine Planung grundsätzlich zu haben, wo das hingeht. Perspektivisch oder eine Vision ist tatsächlich ein organisatorisch größeres Unternehmen. Also nicht, dass ich jetzt hier jetzt auf endlos alleine unterwegs bin. Das ist dann quasi eine selbstständige Tätigkeit, die ich dann ausübe, die auch gut ist, wo ich auch wirklich komplett selber regieren kann, ne, wie ich die Aufgaben einteile und ähnliches. Aber grundsätzlich ist mein Ansinnen schon, ein wirkliches Unternehmen auch daraus zu entwickeln. Ja, und im Moment ist natürlich gerade, wenn man allein unterwegs ist, immer so die Herausforderung, wenn man ganz viel im Unternehmen arbeitet, wenn man gerade an Projekten sitzt oder mit Kunden zu tun hat, muss man die Zeit eben auch noch aufbringen, am Unternehmen zu arbeiten. Ja, und das ist etwas, was bestimmt in den letzten Monaten, später eben auch mit Corona, so ein bisschen kurz gekommen ist, ne, was aber jetzt auch keine Klage sein soll, weil ich froh bin, dass ich eben auch ne, im Unternehmen so viel zu tun habe, dass ich da keine Langeweile habe. Aber perspektivisch wäre es schon gut, dass ich wachse.
Dann kommen wir schon zur ersten Schlusskategorie. Das sind die Entweder-Oder-Fragen. Ich gebe dir zwei Möglichkeiten und du musst dich entscheiden. Lieber Gründer alleine oder im Gründerteam?
Im Gründerteam.
Warum?
Ich glaube, also zunächst einmal aus Bankensicht ist es immer eine bessere Bonität, wenn man nicht alleine ist, sondern eben auch mit mehreren Leuten zu tun hat. Also ne, die Bonität sozusagen steigt. Und es ist selten, dass ein einziger Mensch alle wesentlichen Kompetenzen in sich vereinigt, die notwendig sind, um eben auch etwas Großes zu erschaffen. Ne? Und ich persönlich kann sehr gut alleine arbeiten, aber ich arbeite trotzdem gerne im Umfeld mit anderen Menschen, weil das einfach mehr Spaß bringt.
Mit wem ist es anstrengender zu arbeiten? Mit Startups und jungen Gründerteams oder mit Investoren? Oder andersherum, mit wem macht es mehr Spaß?
Ach, das kann, ja, das ist schwer zu sagen. Also inhaltlich, ne, weil man da wirklich so ein bisschen Kühe fliegen lässt, habe ich großen Spaß mit Gründern zusammenzuarbeiten. Manchmal ist es aber auch ein bisschen ernüchternd, ne, festzustellen, dass eben auch viele Gründer doch noch vielleicht ein paar Schleifen drehen sollten oder eben auch Erfahrungen sammeln sollten. Und eben auch als Berater stelle ich auch immer wieder fest, dass es nicht immer gelingt, quasi Menschen vor Fehlern zu bewahren. Ne? Und das ist, ich weiß nicht, vielleicht liegt das auch in der Natur des Menschen, dass bestimmte Erfahrungen auch einfach selber gemacht werden müssen. Ne? Wie bei so einem kleinen Kind, ne? Wo man sagt, bitte nicht auf die Herdplatte fassen und irgendwann man muss es selber diese Erfahrung machen, dass die dann doch heiß ist und ne, aber es nur mit dem Sagen reicht es nicht. Aber auch das ist dann etwas, wo mein Anspruch dann ist, so jemanden möglichst schnell in diese Situation dann zu versetzen, auf diese Herdplatte zu fassen. Aber also ne, die Frage kann ich nicht, ne, es kommt immer drauf an, mit wem man es zu tun hat.
So gut erklärt, das war dann der Joker sozusagen. Lieber Familienauto oder Luxuskarre?
Ein Familienauto kann ja auch eine Luxuskarre sein, aber aktuell aus Praktikabilitätsgründen eher Familienauto.
Und hast du irgendein Traumauto im Kopf, was du vielleicht, wo du den Traum hast, den du dir erfüllen möchtest irgendwann mal?
Also wenn ich ich mag ja Oldtimer gerne tatsächlich, ne, wobei ich überhaupt gar kein Verständnis vom Schrauben und so weiter habe. Aber wenn ich irgendwann mal in eine Midlife-Crisis verfalle, ich mag gern so eine Corvette Stingray, so eine, was ein 69er. Also das ist irgendwie ein schönes Auto. Ja, aber jetzt nur mal ganz spontan rausgeschossen.
Dann zur zweiten Schlusskategorie, das sind die Fragen in einem Satz. Ich beginne einen Satz und du vollendest den möglichst auch in einem Satz dann. Irgendwann gründe ich.
Oh, die Pause muss ich jetzt hier gleich rausschneiden. Also, eine Familie habe ich schon gegründet, ein Unternehmen habe ich schon gegründet. Wahrscheinlich gründe ich irgendwann mal noch ein weiteres Unternehmen.
ProAct Solutions
bietet mir unheimlich viel Freiheit, ohne dass ich, andersrum, ProAct Solutions ermöglicht mir ganz viel in Freiheit zu haben und unheimlich viel wertvolle Erfahrungen zu sammeln, was es bedeutet, quasi aus dem Nichts ein Unternehmen aufzubauen und sein Geschäftsmodell dann auch irgendwo zu finden.
ProAct Solutions hat keinen Instagram-Account, weil?
Ich digital wahrscheinlich ein bisschen minder bemittelt bin, das tatsächlich so umzusetzen, dass das gut wäre.
Dann vielen Dank für das Interview.
Ich danke auch. Vielen Dank.
Diese Folge wird unterstützt von Florian Wellmann Immobilien, Ihr kompetenter Partner in Bremen, Hamburg, Oldenburg und Hannover für Wohn-, Gewerbe- und Anlagemobilien. Florian Wellmann, Immobilienverkauf einfach gemacht.